Werbung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Geldermann ist nicht nur eine führende deutsche Sektkellerei und seit 1838 ein Inbegriff wahrer Sektkultur. Mit Geldermann verbindet mich auch eine höchst erfolgreiche und schöne berufliche Zusammenarbeit über Jahrzehnte. Seit ich das erste Mal die Chance hatte, im Breisach am Rhein hinter die Kulissen dieses Traditionshauses zu blicken, bin ich ein absoluter Fan von Geldermann. Deshalb freue ich mich so sehr, dass die Marke Geldermann jetzt Partner unseres Genuss-Podcasts ist und ich mit jedem Gast auch eine Spezialität des Hauses verkosten darf.
Johann Lafers Genuss-Podcast. Zu Gast bei Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
Wir sind wieder zurück mit Johann Lafers Genuss-Podcast. In jeder Folge spricht der Starkoch Johann Lafer mit prominenten Weggefährten. Menschen, die wie er auch den Genuss lieben. Johann ist nicht nur TV-Koch, Unternehmer, sondern auch Autor und Herausgeber seines eigenen Lafer-Magazins. Und lieber Johann, ich freue mich sehr auf unsere neue Folge heute.
Ja, ich mich natürlich auch. Herzlich willkommen, liebe Hörer und liebe Sabrina. Ja, kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Hans Haas saß schon bei mir, wir haben über das Dantes gesprochen und seinen Abschied. In der zweiten Folge waren wir in Potsdam bei Günter Jauch in seinem eigenen Restaurant. Er hat sich so viel Zeit genommen und wir haben toll philosophiert. Und in der letzten Folge hatte ich die wunderschöne, charmante Jutta Speidel zu Gast. Wir haben gesprochen über das Leben, das Kochen und natürlich besonders über die Liebe.
Ja, und heute ist wieder ein Schauspieler zu Gast, der in vielen Fernsehserien und Kinoproduktionen zu sehen war und immer noch ist. Und mit dem du ja auch schon mehrfach gemeinsam gekocht hast.
Ja, genau. Es ist der unglaublich sympathische und herzliche Heino Ferch. Und wie immer widme ich natürlich meinem Gast einen Nachtisch. Dieses Mal etwas ganz Spezielles, Details dazu vielleicht ein bisschen später. Aber vielleicht zunächst mal magst du ihn, liebe Sabrina, mal kurz mit seiner Vita vorstellen.
Sehr gern. Hanno Ferch gehört zu den bekanntesten deutschen Kino- und Fernsehdarstellern. Nach seinem Schauspielstudium am Mozarteum in Salzburg spielte Ferch zunächst am Theater in Berlin und Wien. Danach arbeitete er im In- und Ausland in einem breiten Rollenspektrum, hauptsächlich für Fernsehen und Kino, und wurde für seine Leistungen mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. So war und ist er immer wieder in aufwendigen und erfolgreichen TV-Produktionen zu sehen, wie zum Beispiel in Der Tunnel, Das Wunder von Längede, Der Anwalt und sein Gast, Das Adlon, Der Verlust nach dem Roman von Siegfried Lenz sowie in der erfolgreichen deutsch-österreichischen Filmreihe Spuren des Bösen. Auf der großen Kinoleinwand beeindruckte er unter anderem in Der Unhold von Volker Schlöndorff, in Winterschläfer von Tom Tykwer, Comedian Harmonists von Josef Filzmeier, Der Untergang von Oliver Hirschspiegel oder Vincent will mehr von Ralf Hüttner. Große TV-Erfolge hatte Heino Ferch in letzter Zeit unter anderem mit seiner Hauptrolle in dem auf Fakten beruhenden Ein Kind wird gesucht. Besondere Aufmerksamkeit fanden die Filme der Almenreihe, basierend auf den Bestseller-Kriminalromanen von Martin Suter sowie Spuren des Bösen Wut. Für seine Arbeit in diesen Filmen wurde er mit dem Bambi als bester Schauspieler ausgezeichnet. Zuletzt beeindruckte er in dem Mafia-Thriller Spur der Mörder und in der Komödie Liebe ist unberechenbar. Demnächst wird er wieder in zwei seiner Paraderollen zu sehen sein, nämlich in Spuren des Bösen Schuld und in Almen und die Erotik. Heino Ferch ist als Sohn eines Kapitäns in Bremerhaven aufgewachsen. Er war schon in seiner Jugend als Turner sportlich aktiv und sammelte im Theater als Tänzer und Akrobat erste Bühnenerfahrungen. Heute ist er seit langem begeisterter Polospieler und Pferdeliebhaber. Seine Frau Marie-Jeanette ist eine bekannte Vielseitigkeitsreiterin. Heino Ferch lebt mit seiner Familie am Ammersee in Oberbayern.
Also ich bin sehr aufgeregt, weil mir gegenüber sitzt Heino Ferch und ich muss sagen, lieber Heino, wir kennen uns von zahlreichen Begegnungen. Wir haben zusammen gekocht bei Lafer Lichterlecker, glaube ich, zweimal. Wir haben uns bei diversen Veranstaltungen gesehen. Ich habe dich natürlich sehr viel im Fernsehen und im Kino gesehen. Herzlich willkommen, lieber Heino Ferch. Ich bin stolz, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Ist länger her.
Aber umso intensiver und herzlicher.
Ja, ich freue mich.
Ja, lieber Heino, Genuss-Podcast von Johann Lafer. Ich glaube, Das kann ich mit Fug und Recht behaupten. Du bist ja ein echter Genussmensch. Und genau über das wollen wir heute uns mal intensiv unterhalten. Aber fangen wir mal von vorne an. Du bist in Bremerhaven geboren als Sohn eines Kapitäns.
Ja.
Das ist etwas, was ich mir schwer vorstelle, weil ein Kapitän ja eigentlich nie zu Hause ist.
Ja, mein Vater war 2/3 des Jahres nicht daheim. Das ist richtig. Der ist auf große Fahrt gewesen, auf die ganze Welt, auf den Meeren der ganzen Welt unterwegs gewesen. Ich habe es Zeit meines Lebens eigentlich nie anders kennengelernt. Als ich jetzt geboren wurde, war er zweiter Offizier, ist dann Kapitän geworden, als ich 6, 7 war und als ich nach Österreich zum Studieren aufs Mozarteum nach Salzburg gegangen bin, da war er immer noch Kapitän und ich habe in 2/3 des Jahres nicht haptisch gehabt und haptisch hebe ich so besonders hervor, das waren die 70er und 80er Jahre auch für mich, die das alles sehr bewusst erlebt haben. Das ist eine andere Zeit gewesen als heute. Also ich erinnere mich daran, dass meine Mutter immer rechtzeitig Briefe geschrieben hat an jeden Hafen in Südostasien oder in Südamerika, wo er Stück für Stück, wenn die Tour einmal um den südamerikanischen Kontinent ging, wurde nach Rio, nach da, Feuerland unten, dann auf der anderen Seite Chile hoch, Antofagasta und so weiter, Panama, wurden immer rechtzeitig Briefe abgeschickt, Luftpost, handgeschrieben, dass der in jedem Hafen einen Brief bekommt. Heute in Zeiten von Skype, Internet, kleinere Mobiltelefone und was nicht alles es gibt im Moment, können wir das alles gar nicht vorstellen. Ich erinnere mich noch daran, dass es früher gab es an Weihnachten dieses Radio Norddeich. Das war eine Funkverbindung in die Welt hinaus. Da haben am Heiligen Abend haben Familien und Kinder ihren Vätern, die auf was weiß ich, auf Kabeljau waren, vor Island, Weihnachtsgrüße rübergeschickt. Es ging damals nur so. Schreiben.
Wahnsinnig.
Oder mal von einem Hafen irgendwo ein Ferngespräch, was aber auch schwierig herzustellen war manchmal. Das ist eine andere Zeit gewesen. Somit, du hast recht, das ist eine, wie soll ich sagen, für beide Seiten, sowohl der fährt, als auch die zurückbleiben, eine manchmal recht einsame Angelegenheit.
Aber man sagt ja so, ein Junge braucht seinen Vater. Also ich spreche ein bisschen aus Erfahrung. Ich habe auch durch das Engagement in der Gastronomie immer ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich immer dann, wenn die Kinder frei hatten, oder man kennt es ja, dann gibt's Elternsprechtage oder gibt's das Schulfest, dann hat man sein Geschäft, dann muss man da arbeiten, weil da am meisten los ist. Ich habe es wirklich mit Schmerzen ertragen müssen, dass ich so wenig Zeit für die Kinder hatte. Aber ich habe das Gefühl, das war vielleicht auch bei euch so, dann, wenn ich die Zeit hatte, habe ich mich sehr intensiv mit den Kindern beschäftigt. War das bei dir auch so, wenn der Vater da war?
Das war zum Teil so, ja, zum Teil. Ich bin sehr, sehr früh mit Sport konfrontiert gewesen. Das heißt,
genau.
Ich hatte mit meinen Trainern ein bisschen Ersatzväter auch.
Das war, du hast ja Akrobatik, glaube ich,
Turnen. Ich war Kunstturner, genau, in meiner Jugend. Genau. Bis ich zum Studieren gegangen bin. Und bin eigentlich jeden Tag 3 Stunden in der Turnhalle gewesen. Mit Beginn, als ich 9 oder 10 Jahre alt war, hat mich das Fieber der Turnerei richtig vollgepackt und der Ehrgeiz und die Lust, die physikalischen Hebel außer Kraft zu setzen. Und,
ja,
und ein leidenschaftlicher Zirkusfan war ich auch immer. Und das hat alles ineinander gespielt. Aber so bin ich jeden Tag bestimmt, habe ich auch einfach die Trainer als Ansprechpersonen gehabt und als sicher männliche Partner gehabt, die ein bisschen den Ersatzvater auch gemacht
haben. Apropos Zirkus, ich glaube, waren nicht wir beide mal zusammen, als es noch Zirkus Krone zu Weihnachten gab?
Wir haben Stars in der Manege, da warst du nicht mit dem Alfons.
Alfons und mit der Sarah Wiener.
Mit der Sarah Wiener. Mit diesen Tellern.
Teller schon.
Mit diesem. Ich erinnere mich voller Freude an die Generalproben und Hauptproben, diese zweimal, dass ihr gekommen seid. Wie viel da zu Bruch gegangen ist.
Ja, und vor allen Dingen auch, ich musste so einen komischen Pfannkuchen werfen.
Der Pfannkuchen werfen. Genau, ich war dreimal bei Stars in der Manege, ich glaube, das waren mit die aufregendsten und auch großartigsten Abende, die ich überhaupt erlebt habe, weil als leidenschaftliches Zirkuspferd und Zirkuskind da das geliebt habe. Aber eure Geschichte, bis das mal gestanden hat, bis drei großartige Köche diese Teller zum Drehen gebracht haben auf diesen kleinen Stäben. Das war
Das war wahnsinnig. Und ich habe noch ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Dann kam jemand zu mir und sagt, möchtest du auch einen trinken vor dem Auftritt? Dann denken wir, was soll ich jetzt einen trinken? Ich meine, ich habe ja nichts, was will ich trinken? Dann hat er so einen Pappbecher. Und als ich dann so beherzt aus diesem Pappbecher trank, war natürlich Schnaps kein Wasser.
War der Alfa?
Nee, das werde ich jetzt hier nicht verraten. So, zurück zu deiner Kindheit. Was waren eigentlich als Kind so, Bremerhaven, denkt man sofort an irgendwas mit Fisch, was war dein Lieblingsessen?
Oh, damals war ganz groß Scholle.
Scholle.
Scholle. Scholle. Scholle mit Salzkartoffeln und ein bisschen Speck.
Specksoße?
Speck mit Zwiebeln, so drauf.
Finkenwerder Art.
Finkenwerder Art. Scholle Finkenwerder Art.
Scholle Finkenwerder Art.
Die Zeit der Seezunge, einem sehr hochwertigen Fisch, den ich liebe.
Ich auch.
Ist damals gar nicht so gewesen. Das war sonntags gerne oft essen gewesen auch. Vor allem, wenn der Vater da war, Scholle Finkenwerder, das ist richtig. Und da gehörten auch noch Krabben dazu,
Büsumer Krabben. Ja, Büsumer Krabben, genau.
Beside.
Aber zum Beispiel die beiden Dinge, du hast gerade gesagt, Büsumer Krabben und Seezunge. Wenn man überlegt, ich meine, 70er, 80er Jahre war das ja ein absolutes gängiges Produkt, natürlich schon im gehobenen Niveau.
Ja.
Aber heute ist das ja Luxus. Ich meine, was kosten heute 100 Gramm Krabben, handgebohrt, in Norddeutschland wahrscheinlich 8 Euro.
8, 9 Euro, genau.
Das ist ja Wahnsinn.
Oder du bekommst deine Seezunge in Hamburg in einem...
60 Euro.
Ja, 60. Tagespreis steht da, sagst du, dann nehme ich mal, dann hast du hinterher für eine Seezunge mit einer Suppe und was weiß ich, ein Zitronensorbet und zwei Glas Berliner hast du 100 Euro.
Ja, klar.
Ja, ja, die Seezunge ist ein großartiger Fisch aber teuer.
Teuer,
ja. War es damals nicht so teuer?
Nee, also ich erinnere mich noch, ich war ja beim Viehhaus in Hamburg und ich komme ja aus der Steiermark und hab da angefangen, ich hatte mit Fisch überhaupt gar keine Beziehung, weil bei uns gab es als Fisch, der Höhepunkt war am Karfreitag, diese Panzerplatte, weißt du, von Iglo, diese panierten Fischfilets mit irgendeiner Soße, was kein Begriff war. Ich habe da mal zu Weihnachten Karpfen zubereitet, dann wollte den keiner essen, weil der Gräten
so
hatte.
Fettig ist
also
auch, ne?
Fisch war überhaupt
aber
kein Thema.
Aber entschuldige, Steiermark, Saibling?
Ja, damals aber nicht. Damals gab es Karpfen und damals gab es eine Forelle, aber sonst, also als ich klein war, habe ich nicht gewusst, dass es einen Saibling gibt. Und in der Schule haben wir dann Unterricht gehabt, dann war so ein Hummer an der Wand und dann hat der Lehrer mit so einem aussehbaren Stab, hat er gesagt, das könnte essen und das könnte essen. Ja. Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie das schmeckt und wie das funktioniert. Und dann bin ich nach Hamburg zum Viehhaus und am ersten Tag, werde ich nie vergessen, kam die Lieferung von diesem Fischlieferant und was war drin? Lebende Hummer und Seezungen. Mhm. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, ich soll erstmal den Hummer umbringen auf Deutsch, dann soll ich den ausnehmen und kochen, so dass der andere Mensch damit zufrieden ist.
Aber das Umbringen war das damals schon, dass man den lebenden Hummer ins kochende Wasser schmeißt?
Ins kochende Wasser, ja klar. Aber ich hatte keine Ahnung, ich muss erst mal fragen. Dann haben die gedacht, was ist denn das für ein Koch? Jetzt kommt er zu uns hier in so ein Sterne-Restaurant und weiß nicht mal, wer mit Meeresgedieh umgeht.
Johann hat den Revolver genommen und wollte den Hummer erstmal zur Strecke.
Oder mit der Schnur an die Decke. Das habe ich dann gemacht und ich meine, am Anfang war alles nicht ganz so perfekt, aber ich hatte relativ schnell so Gefallen an Fisch gefunden. Es war für mich so ein Traum, so ein Fisch. Und immer wenn der Chef nachmittags weg war, habe ich mir dann so ein großes Stück Seezunge der Steinbutt gebraten, werde ich nie vergessen, mit Brokkoli, mit Mandelbutter drüber und Salzkartoffel. Es war ein Genuss, ja. Ich schwöre das. Ich saß da, ich war glücklich wie im siebten Himmel und nach 3 Monaten kommt der Chef und sagt, seitdem der Lafer da ist, ist der Wareneinsatz um 10% gestiegen.
Ja, der hat einen Hunger gehabt.
Das war mein Hunger, ja. Weil ich so einen Nachholbedarf hatte. Also ja. Fisch war für dich immer schon damals, natürlich in der Grundernährung, bedingt durch deine geografische Lage, Bremerhaven,
ja.
Ein Thema, aber du bist ja dann ins Mozarteum nach Salzburg und da ist es ja mit Fisch wahrscheinlich genau das Gegenteil.
Na, weil ich eben Saibling ansprach und du aus der Steiermark.
Damals schon. Wann warst du im Mozarteum?
Ich war im Mozarteum 84 bis 87.
Ja, aber du kannst mir doch nicht sagen, ich meine, vielleicht was ist im Umfeld, sonst halt, da gibt es ja auch Seen, klar.
Naja, ich habe die erste Zeit Fuschelsee, zwischen Salzburg und dem Fuschelsee gewohnt. Das haben wir nach einem Winter sofort aufgegeben, weil über den Geisberg oben im Winter rumrutschen und eine halbe Stunde zur Hochschule war nach einem Winter passé. Das ist mit sehr viel Verspätung gewesen, aber da waren drumherum, es ist ja tonnenweise Seen, das Salz kann man gut. Lass mich lügen, den Saibling gab es den damals schon.
Mit Sicherheit gab es den aber noch nicht.
Aber natürlich war das Kulinarische insgesamt war nach meinem Kulturschock von der Nordsee ins Salzkammergut. Ich habe durch meine Turnerei bin ich mit 15 ans Bremerhavener Stadttheater engagiert worden, weil ein Regisseur Artisten gesucht hat. Der hat gesagt, ich brauche Jungs, die irgendwie Saltos machen können und mal Mädels stemmen und schon mal einen Tanzkurs gemacht haben. Habt ihr nicht welche? Und dann hieß es, naja, wir haben hier Bundesliga-Turner, die fragen wir doch mal. Dann hat der vier von uns gefragt, habt ihr Lust? Wir haben hier ein Musical, Cancan hieß das. Da war ich 15.
Ach so, das ist dieses typische von Paris, mit diesen Beinen hoch, mit den kurzen Röcken.
Ja, aber das sind auch längere Röcke, aber Beine hoch und, ja. Alterlose Strümpfe drunter, sagen wir mal. Das war mein Einstieg in diese Welt. Ich habe das Theater meine Mutter hatte ein Abonnement für die Operette, also am Theater und mal das Schauspiel und auch meine Oper. Turandot, da bin ich mal mitgegangen, wenn die Freundin meiner Mutter nicht konnte, aber mehr habe ich mit Theater nicht am Hut gehabt.
War sehr anstrengend wahrscheinlich.
Ja, und dann sagte der eben, wir brauchen vier junge Herren, hättet ihr Lust? Und wir waren sofort infiziert mit dem Bretter, die Welt bedeuten, Virus. Und dann habe ich von da an bis zum Abitur, habe ich eine Produktion nach der anderen gemacht. Da haben die gesagt, mach das, dann sind wir an die Ballettstange gestellt worden, dann ist das und so. Gelenkig waren wir durch die Turnerei wie die Gummipuppen und springen konnten wir durch das Turnen auch. Und dann Ballerinas stemmen konnten wir auch. Also da wurden wir ein bisschen versucht von der Ballettmeisterin vom Sportlichen auf das etwas Künstlerische umzutrimmen, was uns bei der Turnerei sehr geholfen hat, weil du anders mit deinem Körper arbeitest nochmal. Aber so sind vier junge Herren in der Schule, davon sind zwei Schauspieler geworden, ich und noch ein anderer. Und zwei sind klassische Tänzer geworden.
Also das war schon für dich damals wichtig.
Das war prägend. Das war wirklich, wir dachten nach dem Cancan-Geschichte, das waren vielleicht 40 Vorstellungen nach dieser Spielzeit, zu Ende waren sie mir alle mit Fieber im Bett gelegen, weil wir Angst hatten, das war's jetzt.
Also Wahnsinn.
Es war wirklich, es hat uns mental und
leidenschaftlich
so gepackt. Und das hat sich rumgesprochen. Und da hatte der Götz Friedrich von der Deutschen Oper Berlin damals, der Intendant, großer Opernregisseur, hat in Salzburg eine Luciano Berio-Uraufführung gemacht, dieser Zwölftöner-Komponist, Italiener, und Rena Ascolto hieß das, und die haben gesagt, wir brauchen Clowns und Artisten, und dann hieß es, ja, dann gehen wir zum Zirkus, und dann sagte sein Regieassistent, der in Hamburg an einem kleinen Theater inszeniert, ich habe gehört von einem Freund, in Bremerhaven gibt es Jungs, die stehen kurz vorm Abitur, die sind in der Schule noch, die machen seit Jahren bei denen da diese ganzen Kaskadeursachen mit Schwertern und mit Salto und springen im Weißen Rössel am Wolfgangsee im Hintergrund vom 4-Meter-Brett in irgendwelche Matten und machen mit dem Siegesmund ein Tänzchen. Lass uns doch mal die anschauen, die sind bestimmt für alles offen und die haben sicher andere Motivationen wie klassische Zirkusartisten, die sagen, das ist ein Job und so. Und so sind wir nach Salzburg an die Festspiele gekommen schon, und im selben Herbst habe ich danach Aufnahmeprüfung bestanden und dann war ich im Salzkammergut, ja. Und dann kommst du da runter und siehst überall Gasthöfe und große Holztische und du kommst rein und dann sagt er, ja, rutsch rüber, mockst der Schnapsal und dann gibt's einen Marillenschnaps erstmal und dann wird geratscht die Offenheit und dann sind's fröhliche Mädels im Dirndl und dann kriegst du einen Kaiserschmarrn und in dem Fall Salzburger Nockerln und Kassspatzen und ein Tafelspitz und Wiener Schnitzel und Suppe für 2,50 Euro, damals noch D-Mark. Aber diese ganze Weltliner, also die ganzen Weine nicht zu vergessen, mein Gott, dieses ganze,
also ich kriege jetzt Hunger, offene, meine Konzept, Lieber,
dieses Einladende und das Sinnliche dazu, diese Selbstverständlichkeit auch, dieser Flirt, also wenn du auch in Wien, ich bin ja oft in Wien.
Dieser Flirt in Bezug auf Essen oder auf Frauen?
Auf Essen und auf die Offenheit und auf das, darf es noch ein Berliner sein? Und die gucken dich an und du denkst,
ja bring ein.
Darf es noch ein Berliner sein? Also es ist eine völlig andere Art, miteinander umzugehen. Und das hat mich von vornherein unglaublich fasziniert. Und dann waren die Jahre...
Waren schön.
An der Hochschule waren lange Tage. Ich bin morgens um 8 bin ich in die Hochschule, bin abends um 11 rausgekommen, meistens.
Wahnsinn.
Mit zwei Pausen. Aber dafür ist man ja da gewesen. Aber das war, nur in Salzburg atmet ja sowieso das ganze Jahr Musik und Kultur. Am Mozarteum, weil die ganzen Musiker in ihren kleinen Studentenbuden nirgends üben durften, weil sonst das ganze Haus irgendwie vom Klavier oder von der Klarinette, der Trompete oder dem Horn Kopf gestanden wäre. Die haben alle auf irgendwelchen Gängen, in irgendwelchen Räumen, auf Toiletten gesessen in dieser Hochschule und haben geübt.
Wahnsinnig.
Japaner, Amerikaner, Italiener von der ganzen Welt sind die gekommen, Schweden, die irgendwo gesungen haben. Im Aufzug stand manchmal jemand und hat sich den einzig freien Platz in einem Aufzug, ein Opernsänger, hat seine Übungen da gemacht und bist dazugestiegen und dann wurde halt gesungen dabei, weil die mussten alle irgendwie schauen, wo sie ihren Platz bekommen. Aber die ganze Zeit, ich erinnere mich noch, ich habe meinen Schulweg morgens Aus dem Ort, aus dem Stadtteil Riedenburg, durch das Neutor am Festspielhaus vorbei zum Mozarteum, führte an einer Bäckerei vorbei. Da gab's.
Oh, was gab's da?
Frisch aus dem Ofen lauwarmen Milliram-Strudel.
Also zu Deutsch Topfenstrudel.
Na, ist Milliram, ist das Topfen?
Ja, das ist doch, also Milchram,
Topfen. Ist wie Topfen, ist das Topfen?
So ähnlich. Es gibt ja da verschiedene Arten, aber es ist im Prinzip ist es ein Topfen, der ja schon relativ gut fett ist. Der schmeckt dann auch so schön saftig.
Also das war oft 10 Minuten früher los und da Zwischenstopp, der kam aus dem Ofen. Das war
ein Traum, oder?
Das war der Wahnsinn.
Also magst du gerne Strudel?
Mir ist es fast ein bisschen zu mächtig als Nachtisch, aber ich mag es sau gerne. Ja. Topfenstrudel mit Vanillesoße ist was ganz was Feines. Das ist, also ich bin in dieser Zeit in Österreich, in Salzburg, voll eingetaucht in dieses saftige, sinnliche und auch kulinarische Leben.
Du bist ja ein absoluter Genussmensch. Also du schwelgst ja in diesen ganzen Dimensionen des guten Essens. Was hat dich dann bewegt, später an den Ammersee zu gehen?
Naja, verrückterweise bin ich von Salzburg direkt nach Berlin engagiert worden.
Mhm. Auf die Volksbühne, glaube ich?
An die Volksbühne, genau. Ich habe die ganzen Jedermann-Jahre vom Klaus-Maria Brandauer als Schauspielschüler begleitet auf der Bühne in den Festspielen. Und der hat sich die 6 Jahre, die er es gemacht hat, waren es, glaube ich, hat er immer wieder dieselben Leute geholt. Er hat gesagt, ich mag dieselben Leute. Da war ich denn schon in Berlin und bin im Sommer runter zu ihm und habe durch ihn auch sehr intensiv Alt aus See und seine Heimat kennengelernt. Und bin dann in Berlin ans Theater durch einen Regisseur, der unten auch inszeniert hat, gesagt hat, komm nach Berlin und wenn du gut bist, und dann bleibst du, und wenn nicht, dann gehst wieder. Ich bin gut genug gewesen, dass er gesagt hat, du bleibst. Und dann war ich 3 Jahre an der Volksbühne, bin dann weitere paar Jahre ans Schiller-Theater gekommen. Dann war die Zeit des Mauerfalls ja auch. Also ich habe in Berlin die Zeit der Grenzöffnung des Mauerfalls.
Du warst zu dem Zeitpunkt 1989?
Ich war 87 an der Volksbühne, ab dem Herbst 87. Und war ab da 18 Jahre in Berlin. Ja. Ich war aber verrückterweise am Tag des Mauerfalls auf dem Weg in die Heimat nach Bremerhaven. Habe meine Eltern besucht. Ich hatte einen spielfreien Tag am Theater und habe gesagt, ich mache einen Ausflug nach Hause. Und habe daheim denn von dem Mauerfall, von dem Versprecher von Schabowski gehört. Das war eine wahnsinnig bewegende Zeit. Ja. Auch die Monate und die ersten 2 Jahre danach, als versucht wurde oder als denn die Frage im Raum stand, wie kommt Ost- und West-Berlin zusammen? Also das war ja die Zeit der 1000 Kräne, als an den Potsdamer Platz und diese ganzen Nahtstellen, diese Narbe, diese Wunde, die es in der Mitte gab, da wurde ja angefangen zu bauen, die Kantstraße, wo ein großartiges österreichisches Restaurant ist, das Ottental, neben der Paris-Bar. Die Kantstraße war davor, also die Paris-Bar gab es immer schon.
Ja, die Paris-Bar gab es immer schon.
Da gab's, und das Ottental gab es dann später, aber da war die Kantstraße, war quasi die polnische Westgrenze. Da war in jedem Geschäft, was nicht nied- und nagelfest waren, wurde gemietet von Technik-Freaks, die haben da Fernseher und Videorekorder und Radios und was es alles gab, Handys und so, haben die da verkauft, weil die Polen sind mal eben eine Stunde über die Grenze nach Berlin, und das war ein einziger Umschlagplatz für Westgüter, wenn man das mal so ausdrücken mag.
Ne? Wie siehst du kulinarisch Berlin heute, wenn du da bist?
Sehr vielfältig. Sehr komplex ist es. Es ist Berlin, ist wohl, glaube ich, die vegane Hauptstadt der Welt.
Hast du persönlich eine Beziehung zum veganen Essen?
Nicht wirklich. Ich kenne eine Menge Leute, die vegan essen. Ich bestelle auch gerne ab und zu vegan in manchen Restaurants, wenn ich Lust habe.
Wenn dir das anspricht, wenn von der Zusammensetzung, genau. Oder?
Ja, wenn mich das anspricht und ich sage, ach, da habe ich heute mal Lust drauf.
Aber lass uns noch ein bisschen zunächst mal, bevor wir dann wirklich zum kulinarischen Inhalt noch mal im Detail kommen, ein bisschen reden. Du hast ja eine beispielhafte Karriere. Ich meine, jetzt aufzuzählen, was du alles gemacht hast, das würde jetzt zu weit führen. Aber zum Beispiel eine Serie, die natürlich mich persönlich, weil ich ja mal Gastronom in großem Stile war, auch sehr bewundert habe, war diese Adlon-Serie.
Ja.
Hast du schon immer auch so ein bisschen eine Beziehung immer schon gehabt zu so diesen Themen Hotel, Gastgeber, Großhotel und so weiter? Oder ist es für dich nur eine Rolle?
Ich bin jemand, der wahnsinnig gerne im Hotel lebt. Mhm. Sagen wir mal so, der Beruf bringt es mit sich, dass man viel weg ist. Und wenn man nicht, damals war ich noch in Berlin und dann konnte ich von zu Hause viel machen. Aber man ist ja in allen Städten. Ich bin viel in Wien, in Prag wird viel gedreht. Ich bin viel in Berlin, Hamburg, ab und zu in Köln. Und dann wo auch immer, wo man gefragt ist. Man ist, also ich bin zu 90% mit Hotel konfrontiert. Oder mit Fremdwohnen, mit woanders wohnen. Das ist für mich ein sehr wichtiges Thema.
Also du musstest nur du sein quasi.
Na, ich musste nicht nur ich sein. Nein, nein. Ich wollte damit sagen, viele sagen, sie mögen ein Apartment oder sie sie brauchen eine Wohnung oder sie sind. Es ist mir war es lieber. Ich mochte immer Gesellschaft. Ich mochte
Kommunikation.
Ja, ich mochte Leute. Nicht nach dem Dreh irgendwo alleine in ein Apartment kommen und dann macht man sich selber was zu essen oder hat dann auch keine Lust mehr dazu. Das ist mir zu traurig. Ich habe es wahnsinnig gern gehabt, wohin zu kommen, wo den Menschen sitzen, wo es eine Bar gibt, wo man einfach auch nur im Eckerl sitzen konnte und sich auf die nächsten Tage vorbereitet und ein Glas Weißwein trinkt und einen Salat isst oder irgendwas noch was Kleines. Aber es ist drumherum, es sind Stimmen da. Das habe ich immer gebraucht und sagen wir mal
so,
die Lust auf ein schönes Haus, das verspüren wir wohl alle und
ja, klar.
Ich war dem Umstand geschuldet, dass ich Berlin, als ich meine Frau kennenlernte, durch einen puren Zufall in München, bin ich ihr gefolgt, also in ihrer Heimat.
An den Ammersee.
Und habe Berlin als festen Wohnsitz nach 18 Jahren aufgegeben. Und auf der Suche nach, ja, was mache ich denn, wenn ich in Berlin, wollen wir nicht was Kleineres in Berlin behalten und so, gab es einen sympathischen Kontakt zu Kempinski. Und die haben gesagt, na, einfach, kommen Sie doch zu uns. Wir machen Ihnen ein Angebot, dass sie nicht ablehnen können.
Ja, ist klar.
Und so haben die mir im Adlon einen Stammgast-Deal gemacht, der bis heute anhält und jedes Jahr mit Handkuss verlängert wird, sowohl von deren Seite als auch von meiner Seite, mit großem Dank. Und dann hat Uli Edel das Adlon inszeniert.
Dann lag es nahe natürlich, dass der Stammgast...
Die wussten das gar nicht, dass ich...
Ach so.
Die wussten das gar nicht, dass ich schon, wenn ich in Berlin drehe, bei denen logieren darf. Und dann hat der Oliver Berben, der Produzent war, gesagt, und ich hatte mit Uli Edel Jahre zuvor Julius Caesar mit den Amerikanern gemacht und war ein rothaariger, wilder Gallier, der Anführer der Gallier gegen Caesar kämpfen mit langen, zottigen Haaren und tätowiert Brust und so Metallmanschetten. Ich kann dir mal ein Foto zeigen gleich davon. Und Uli hat gesagt, ich mag einen Heino dabei haben. Und dann war nicht der Louis Adlon gewesen. Das waren Dreiteiler.
Ja, wunderbar. Und ich habe es so genossen. Ich habe noch so Szenen. Ja. Die letzte Szene, glaube ich, wo du da gehst. Ich weiß nicht, an welchem See gehst du auf dem Weg?
Das war, glaube ich, das war dieser Nachkriegsende. Die sind ja raus, musste ich Mitte 70 spielen.
Genau, wo du da alleine.
Mit grauer Perücke und Altersmaske. Wahnsinn. Und auf dem Weg mit dem Herzanfall zusammenbreche.
Genau,
ja, das war
richtig.
Der Templiner See, glaube ich, draußen in der Mecklenburg, also außerhalb, hinter Potsdam, im Berliner Umland, haben sich die Adlons während der Endphase des Krieges aufs Land zurückgezogen und das Haus geschlossen, ja.
Also wir könnten noch über so viele Folgen sprechen, ich glaube, die jeder kennt, vom Tunnel bis zu den neuesten Gegebenheiten. Du hast, glaube ich, mit allen großen Regisseuren von Volker Schlöndorff und so weiter zusammengearbeitet. Aber zurzeit bist du auch so eine Art Genussmensch in der neuen Serie Almen von Martin Sutter. Da spielst du ja den Genussmensch sozusagen in vielerlei Hinsicht. Du hast Frauen, Essen und Trinken. Du bist charmant, gleichzeitig auch ein Hochstapler. Ist das der wahre Heino Ferch?
Also sagen wir so, das ist im Moment schon mein Top-Format. Ich darf sagen, Martin Sutter hat mittlerweile 6 Romane zu der Figur Johann Friedrich von Almen geschrieben. Ein Anything-Goes-Typ, jemand, der ein Lebemann ist, ja, jemand, der von sich behauptet, ständig überinvestiert zu sein, heißt Pleite.
Und wirklich?
Ja, das ist ein jemand. Von Almen ist nicht ein Adelstitel, sondern der hieß von Almen in einem Wort durch und hat davon sich von Almen gemacht. Und im ersten Roman findet er mit seinem Buddy, mit seinem Butler Carlos, ein Guatemalteker, der in Zürich mit ihm in diesem großen Haus lebt, das er denn allerdings aufgeben muss, weil er pleite ist und weil die Bank sagt, wir brauchen hier aber Danke und die müssen in ein kleines Häuserl umziehen. Das ist dieser Mensch, gespielt von Samuel Finzi, ist sein Wegbegleiter, sein Koch, der ihm die Schuhe macht, der sein persönlicher Berater auch ist, der aufs Geld aufpasst, die Haushaltskasse, aber eigentlich eine eheähnliche Beziehung mit ihm hat. Die leben zusammen, 2 Männer, ist ein Männer-WG, im Angestelltenverhältnis und er ist ein Hochstapler, ja.
Jetzt ist es schwierig für mich, da den richtigen Übergang zu finden. Aber ich hoffe, es schmeckt dir. Jetzt hole ich das Dessert.
Ich bin gespannt. Ich freue mich.
Lieber Heino, ich muss dir sagen, im Nachhinein bin ich irgendwie glücklich, aber ein bisschen enttäuscht, dass ich keinen Milchrahmstrudel gemacht habe.
Nein, bitte, bitte.
Aber das ist ein Apfelstrudel.
Ja, es sieht so super aus.
Also, ich wünsche dir guten Appetit mit der Soße.
Danke.
Ist etwas aus meiner Kindheit, nämlich aus meiner Heimat Steiermark. Du hast einen sehr guten Bezug zu Steiermark. Das ist das Thema Wein, glaube ich.
Nicht? Richtig, ja, ja.
Ja, also Apfelstrudel ist etwas, was ich nach wie vor trotz der Modernität vieler Entwicklungen in der Küche für mich als eines der besten, gelungensten Kombinationen finde. Wie findest du das? Das ist
super lecker.
Säure.
Er ist super.
Süße.
Super.
Wirst du sagen, nicht vergleichbar mit dem Milchrahmstrudel, oder?
Nein, ist anders.
Anders.
Ja. Nein, der ist vorzüglich, Johann. Also.
Sag mal, komm mal zurück vielleicht mal ein bisschen zu dem Thema Genussmensch. Dazu gehört, wie gesagt, Essen, Trinken. Essen tun wir gerade. Trinken. Und da habe ich mit großer Freude gelesen, was ich zu meiner Schande nicht wusste, dass du erstmal ein großer Weißwein-Fan bist und vor allen Dingen bezogen auf Sauvignon Blanc. Stimmt das?
Absolut, ja. Ist meine Lieblingstraube. Also Fest. Ich bin ein Weißweintrinker. Ich trinke auch gerne guten Roten, aber Rot ist schwer. Und wenn die Kinder versorgt sind für den nächsten Tag und das richtige Essen zur richtigen Zeit, also eine gute Gans oder etwas,
ja,
dann gerne einen tollen Bordeaux oder irgendwas dabei, aber dann muss aber alles passen, weil dann falle ich ins Bett und dann ciao. Ich trinke zu 95% Weißwein, ja.
Was bedeutet für dich so ein schönes Glas Wein?
Das ist dein Thema, das ist unser Thema heute, Genuss. Es ist eine Belohnung, sich einen guten Tropfen einschenken zu können auch. Und das ist ein bewusster Vorgang. Da reden wir ja über vielleicht 2, 3, 4 Glas. Da genau. Lachen wir beide.
Die Betonung liegt auf 2, 3, 4
Glas. Ja, Glas. Die Betonung liegt auf die Kälte, was dann noch kommt. Ne? Aber es sind Explosionen auf der Zunge ja auch.
Genau.
Und das ist etwas, was du erstmal in der Nase spürst, ob das etwas ist, wo das Herz aufgeht. Und dann ist es die Lust an dem Produkt auch.
Ja, es ist wirklich purer Genuss, oder? Ich meine, wenn man, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, den man kurz besprechen sollte, ist, ich glaube, Wein kennen hat was mit Probieren zu tun, richtig?
Naja, es gibt einen Satz, der heißt, Weinkenner wirst du durch Wein trinken.
Ja.
Also du musst die klassischen Lagen im Sancerre, im Chablis, aber was sich in Deutschland auch an Weißwein oder überhaupt an Weingütern in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, das ist unglaublich. Also ich kann jeden jungen Studenten oder jeden Jugendlichen verstehen oder der sagt, das mache ich und ich mag was mit Wein, also der Önologie studierte, der sich damit beschäftigt. Das ist eine Kunst aus dem Boden, mit im Einklang der Natur. Das ist ja das Tolle, dass du ein Wechselspiel hast zwischen Boden
und handwerklicher Fähigkeit.
Und handwerklicher Fähigkeit, alte Reben, alte Lagen und so weiter. Also das ist ja dieses ständige Beobachten, wie in der normalen Landwirtschaft, was passiert, wann, wie reagieren, über Nacht teilweise. Das sind ja wahnsinnig spannende Vorgänge, die da auch passieren. Und ja, du musst probieren. Ich bin, was den Weißwein angeht, ein leidenschaftlicher Fan Österreichs. Und auch in der Wachau gibt es ganz tolle.
Grüner Veltliner.
Und es sind aber auch Morillon sind ab und zu oder Melchriesling. Sind Weine, die mir zusagen.
Könntest du dir vorstellen, selbst mal so einen Weinberg zu bewirtschaften? Das machen ja viele.
Ein Traum.
Depardieu hatte ja in Frankreich ein großes Weingut in Bordeaux, glaube ich. Könntest du dir sowas vorstellen?
Ich hatte mit Depardieu zu tun, als wir Napoleon gedreht haben, ein Vierteiler. Ja. Schon lange her. Da war Depardieu Fouché, der Polizeipräsident damals. Christian Clavier hat Napoleon gespielt. Ich war der Adjutant Coulancourt von Napoleon und John Malkovich war mit dabei. Isabella Rossellini hat die große Liebe von Napoleon gespielt. Wir mussten
immer Wein trinken.
Vom Depardieu.
Den Wein trinken.
Mittags.
Mittags,
genau. Die Franzosen haben in großen Produktionen mittags 2 Stunden Pause.
Ja.
Und da ist immer Weißwein und Rotwein am Tisch. Ich weiß nicht, ich habe jetzt ein paar Jahre nicht in Frankreich gedreht, ob es immer noch so ist. Ich habe Anfang der 2000er Jahre 4, 5 Produktionen mit Franzosen gemacht. Das waren große, auch Kinoproduktionen. Da war noch, vor dem Mittag wird ausgiebig geprobt und dann wird der Totale gedreht. Und dann war Mittag, dann war 12 und dann war von 12 bis 2. Und da stand der Weiß und der Rote da. Und bei Napoleon war vom Depardieu war der Rotwein.
Das ist ein richtiger Genussmensch, oder?
Ja, der Wein hat ein bisschen...
Sag nichts, ich hab's verstanden, ich sehe deinen Gesichtsausdruck.
Und man muss natürlich dazu sagen, wenn man nach der Mittagspause noch wirklich Szenen hat.
Mit langen Texten?
Ja, überhaupt. Also wir haben in Französisch gedreht und in Englisch. Oh. Das war eine Produktion, die hat aus Frankreich, England, Kanada, Spanien, Deutschland die Besetzung zusammengebaut, weil es ein internationales Großprojekt war. Und da habe ich jede Szene in Englisch und Französisch gedreht.
Oh, ey.
Und da muss man schon alle sieben Sinne beisammen haben. Da ist mittags überhaupt kein Wein dabei gewesen. Und es gab schon Tage, wo vielleicht danach nur noch irgendwie ein Ritt von A nach B oder
ja, gut.
Sowas war, wo ich sagte, naja, jetzt, aber ja, ich könnte mir einen Weinberg zu bewirtschaften wäre, ja, würde ich sofort ja sagen. Aber sofort.
Ja. Was ist denn so deine persönliche Küchenspezialität, wenn man sagt jetzt, oder ich werde bei dir eingeladen, was würdest du mir kochen?
Ich habe verrückterweise vor 2 Wochen meinen allerersten Tafelspitz selber gemacht.
Ah, okay.
Das war zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Neujahr, ist die Familie da gewesen und die Kinder haben alle kräftig mitgegessen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert und ich habe 2, 3 Sachen gesagt, die mache ich nächstes Mal anders, aber das hat wunderbar funktioniert und es war auch gar nicht so schwer. Es gab natürlich die Bouillon aus dem Fleisch, dann gab es natürlich Bouillon-Kartoffeln dazu und einen Rahmspinat.
Und
dann
habe ich eine
Schnittlauchsoße gemacht und eine Apfelcreme,
ja, genau,
selber gemacht, Apfel geschält und geraspelt und dann mit ein bisschen Öl und frischen
Essig.
Creme rein. Öl und Essig und ein bisschen Creme und abgeschmeckt.
Ah, lecker.
Das war wunderbar. Dann haben wir gerne auch spät in die Bouillon, in das Fleisch dazugegeben, Karotten, die man dann schöne Scheiben gemacht hat und ein bisschen Sellerie und Karotten und auch Lauch,
ja,
dazu.
Also Wurzelgemüse, schönes.
Mhm. Und dann habe ich ein etwas, was für die Kinder ein Riesengeschrei war, Apple Crumble gemacht.
Also so eine Tartform?
Ja, so eine Tartform und Äpfel in Kubikzentimeter große Würfel geschnitten. Die Vorbereitung war
oben drauf so Streusel dann mit Mehl.
Genau, und
Butter,
selber ein Streusel gemacht im Topf mit Vanillinzucker und Zimt und so und richtig selber reingeknetet.
Du solltest meine Kochsendung machen.
Ja, und so das. Und beim Apfelkrumble vorbereiten bin ich dann ins Schwitzen gekommen, weil da habe ich gemerkt, oh mein Gott, das hätte ich aber vielleicht früher machen können. Aber es ging wunderbar und das wurde dann übereinander und schön in den Ofen hinterher. Nach 20 Minuten war es fertig. Mit Vanilleeis dazu war vor allem für die Kids, also wir haben es auch alle gern gegessen, war eine runde Sache. Dazu habe ich mir einen sehr guten Weißwein aufgemacht, hinterher.
Da sagt man, wie gesagt, immer wieder bei Essen und Trinken kommen die Leute zusammen. Absolut. Ich glaube, das ist etwas ganz Wunderbares, was ganz Schönes. Wir beide sind heute zusammengekommen aufgrund unseres Genuss-Podcastes. Ich habe noch 2 Abschlussfragen. Das eine ist, was würdest du gerne als Henkersmahlzeit essen?
Als Henkersmahlzeit?
Ja.
Eine Crème Brûlée.
Crème Brûlée. Mit oder ohne Wein?
Mit Wein.
Mit Wein.
Mit viel Wein.
Und welche Rolle möchtest du gerne noch in deinem Leben als Schauspieler umsetzen?
Eine Rolle, die, das kann ich jetzt so ganz genau nicht sagen, aber es gibt einen Wunsch, der hat mit Musik zu tun. Mit klassischer Musik.
Und das wäre?
Na, wenn ich das jetzt so genau benenne, dann fragt jeder, der es hört, oder viele von journalistischer Seite, wann kommt denn der? Wann kommt denn das mit dem? Wann machen Sie das jetzt? Das haben Sie doch gesagt. Gut, beim Lava.
Dann lassen wir das mal jetzt mit einem Fragezeichen stehen. Oder?
Genau. Das wäre, das ist ein Traum, ja.
Ja. Es war ein Traum, lieber Heino, dass du hier warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Es war großartig. Es hat mich sehr berührt. Ich bin sicher, unseren Hörern hat es ebenso viel Spaß gemacht. Ich danke dir, wünsche dir natürlich, dass die Henkersmahlzeit nie kommt. Aber ich wünsche dir diese Rolle, die du dir träumst, nämlich mit klassischer Musik. In diesem Sinne, bleib gesund und demnächst trinken wir in aller Ruhe einen schönen Wein aus der 3-Liter-Flasche.
Das machen wir und ich danke dir für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht und ich wünsche vor allem dir und deinen vielen, vielen Kollegen draußen in der Welt, dass diese Zeit des Zusammenkommens und gemeinsam genießen, miteinander erlebens und wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, dass die Emotionalität, die man damit verbindet und die uns allen so sehr abgeht, dass die bald wieder stattfinden kann.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne. Vielen Dank.
Das war Johann Lafers Genuss-Podcast. Zu Gast bei Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch. Und in der nächsten Folge Sänger und Produzent Adel Tawil.